Gott spricht, mach dich auf und verkündige mit deinem Leben, mit deinem Wort. Gott spricht, mach dich auf und verkündige. Ist doch wunderbar, wenn Gott redet. Wow, Gott spricht. Wer wäre so dumm, nicht zu hören und nicht zu horchen, wenn Gott spricht? Wer wäre so dumm? Jona. Der Prophet Jona ben Amittai aus Gad Hefer nahe Nazareth, er hört nicht auf Gott. Er sagt, nö, er geht nicht. Ich gehe nicht. Warum? Warum macht er das nicht? Warum hört er nicht? Geh nach Ninive, predige wider sie. In diesem kurzen Satz stecken alle vier Gründe, warum Jona, warum ich nicht gehe. Geh nach Ninive und predige wider sie. Erstens, predige wider sie, sprich die unbequeme Wahrheit aus. Wer hat darauf Lust? Etwas Schönes zu verkündigen, das machen wir gern. Von der Liebe, oh mein Kind, was wir jetzt nicht machen, aber so eine schöne Nachricht oder so und so eine gute Botschaft, die wird weitergetragen. Aber eine Katastrophe zu verkündigen, davon haben wir genug. Wer will das Böse beim Namen nennen? Wer will in Konfrontation geraten? Wer äußert gern wichtige Kritik gegenüber Freunden, in der Familie, Kollegen? Wer stellt sich der unbequemen Aufgabe auch der Selbstkritik? Wer fängt endlich an, mit den Missständen in seinem Leben aufzuräumen? Predige Widersee. Da bin ich schnell weg. Jona holt das Problem aber doch wieder ein. Er kann dem nicht langfristig entziehen, sich entfliehen. Das Verdrängte, das Beiseite geschobene, die nötige Kritik, die kommt irgendwann wieder und das Wasser steht bis zum Hals. Predige wider sie. Wo tue ich das? Unangenehme Dinge einander auszusprechen, wichtige Ermahnungen, wichtige Beobachtungen dem anderen zur Verfügung zu stehen. Das Zweite, warum Jona, warum ich sage, nö. Geh nach Ninive. Das liegt im Osten, diese Hauptstadt von Assyrien. Der Kollege Nahum sagt, das ist eine mörderische Stadt voll Zauberer, voll Huren. Eine ganz böse, dunkle Stadt, dem Untergang ausgeliefert. Wir können uns also das Schlimmste vom Schlimmsten darunter vorstellen. Die schlimmsten Machthaber der Erde, alle zusammen, das ist Ninive. Wer wird Mitleid haben? Niemand. Wer will dorthin gehen und dort etwas sagen von Gott? Niemand. Jona sagt, nö. Dritter Grund, zu anderen, zu Fremden zu gehen, ist eine Überwindung. Zu denen, die eh schon dazugehören, aus der eigenen Sippe, aus der eigenen Gemeinde, zu den Christen zu gehen, das ist nicht so schwer. Aber zu den Andersgläubigen, zu den Fremden, das ist schwer. Es ist ein menschliches Bedürfnis, unter seinesgleichen sein zu bleiben, zu wollen, zu bleiben. Aber der Geist Gottes bricht diese engen Kreise immer wieder auf. Der Geist Gottes bricht die engen Kreise auf, in denen wir uns einrichten wollen. Die ersten Christen, da war die große Frage, bleiben wir unter uns Juden? Aber einige haben gesagt, der Geist Gottes bricht auf und geht zu den Heiden, zu den anderen, zu den Fremden, zu den Ausländern. Es gab viel Gegenwind, aber der Geist Gottes hat sich durchgesetzt. Das Evangelium gilt allen, der ganzen Welt. Gilt es auch heute der ganzen Welt oder nur denen, die uns sympathisch sind? Der vierte Grund, warum ich Nö sage, nicht höre, nicht gehe. Jona hat einfach keine Erfolgschance gesehen, dass sich diese gottlosen Menschen tatsächlich Gott zuwenden. Wir haben bald pro Christ. Haben wir wirklich Aussicht auf Erfolg? Wir können einladen, so viel wir wollen, die kommen eh nicht. Bei dem brauchst du gar nicht hingehen, der kommt eh nicht. Die Sache ist durch bei dem. Dann gehe ich auch gleich gar nicht. Ist bei Gott alles möglich? Glaube ich das wirklich? Geh nach Ninive und predige wider sie. Vier Gründe, warum ich sage, nee. Jona flieht. Ich fliehe. Ich bin ein Flüchtling. Ich fliehe vor Menschen. Ich fliehe vor Aufgaben. Ich fliehe vor dem Auftrag. Ich drücke mich. Ich fliehe vor Gott. Meine Abwendung von denen, die aus meiner Sicht gar keinen Glauben haben, ist nicht nur eine Abwendung von Menschen, sondern es ist eine Flucht vor Gott. Ich kann ihm natürlich gar nicht entfliehen, das ist mir klar. Aber immer mal wieder probiere ich das. Ich versuche es immer wieder, weglaufen vor Gottes Güte, indem ich den Menschen entfliehe, aber ich fliehe eigentlich vor Gott und seiner Gnade. Jona soll nach Osten, aber er haut in den Westen ab. Er flieht nach Tarsisch, bei Spanien heute. Er haut in den Westen ab, einfach ein Reiseziel weit, weit weg. Bei Salomo hören wir, er schickt Schiffe dorthin nach Tarsisch, die brauchen 3 Jahre für den Hin- und Rückweg. Bei Jesaja hören wir, Tarsis, dort kennt man Gott nicht. Das ist für Jona das perfekte Ziel. Weit, weit weg, Gott ist dort nicht da. Beides braucht er, beides sucht er. Ab aufs Schiff. Aber Gott ist da. Er schickt den Wind. Den Sturm. Und Jona, so sagt Luther, liegt und schnarcht in seinen Sünden. Jesus schläft auch beim Sturm. Aber Jesus schläft aus göttlicher Gelassenheit und Ruhe. Jona schläft, weil er sich aus der Verantwortung zieht. Weil er flieht aufs Sofa vor dem Fernseher ins eigene. Auf dem Schiff ist verkehrte Welt. Der Prophet tut, was man von Heiden erwartet. Die Heiden tun, was man von Jona erwartet. Ganz Multikulti sucht jeder auf dem Schiff im Sturm seinen Gott. Außer Jona. Die Frömmigkeit der Matrosen überrascht. Sie diskutieren, sie wollen Jona retten. Sie rudern und kämpfen gegen den Sturm. Keine Chance. Sie beten am Schluss sogar zum Herrn, zum biblischen Gott. Jona 1, Vers 14, ganz überraschend. Die Heiden, sie opfern Jahwe. Das heidnische Schiff wird zum Ort der Anbetung Gottes. Am Ende geht Jona von Bord. Gott ruft einen großen Fisch. Wahrscheinlich hat er zum Fisch gesagt, nur schlucken, nicht kauen. Gott legt sich mächtig ins Zeug. Er lässt den Jona nicht einfach wegtreiben. Er setzt Fische und Stürme in Bewegung. Gott ist der Machthaber über Gewalten, über Natur. Gott lenkt die Umstände in unserem Leben viel mehr, als wir manchmal glauben. Er lenkt die Umstände, dass wir auf einen guten Weg kommen. Also Augen auf, wo Gott Umstände lenkt, wo manchmal Zufälle geschehen in unserem Leben, wo wir denken, was soll das wieder? Gott lenkt die Umstände. In diesem Fisch kann es sich kaum vorstellen, wie es dort riecht, wie es aussieht. Hat Jona seinen einzigen hellen Moment. Im Dunkeln hat er einen hellen Moment. Jona 2, ein Psalm voller Gesang, voller Lob, voller Suche und Bitte um Hilfe. Vielleicht hält Gott uns auch manchmal 3 Tage im Bauch des Fisches, um uns dann wieder auszuspeien mit dem Auftrag, leg dich wieder ganz neu ins Zeug für die Menschen. Leg dich wieder ganz neu ins Zeug für den Auftrag. Gott speit dich aus, er bringt dich immer wieder an den Punkt zurück, an dem du eine zweite Chance bekommst. Bei Jona ist es so, die ersten beiden Kapitel, ab Kapitel 3 geht alles nochmal von vorne los. Ganz parallel kann man gut vergleichen, Kapitel 1 und 2 und 3 und 4. Große Krise erlebt Jona. Aber diese Krise sind nicht nur Schanzen, sie sind wirklich Skischanzen. Wie beim Skispringen geht es zwar manchmal steil runter, aber nicht um hinzufallen, sondern um abzuheben. Gott schafft einen neuen Raum, seine Stimme zu hören, der Berufung zu folgen, einen Neuanfang zu wagen, abzuheben. Du kannst doch noch den richtigen, den anderen Weg gehen. Und Jona wird gerettet und jetzt, erst jetzt flieht er nicht mehr. Wie kann ich dahin kommen, einer scheinbar überfordernden Aufgabe am Ende doch gewachsen zu sein? Wenn die Aufgabe so groß ist, dass ich sie kaum überwinden kann, wie kann ich dem doch gewachsen sein? Wie kann ich aus einem Fliehenden ein Handelnder werden, ein Aktiver? Wie kann ich zurückfinden zu meinem Grundauftrag, den Gott in mein Leben gelegt hat? Wie kann ich zurückfinden in die Aufgabe, die eigentlich mein Lebensziel, mein Lebensinhalt ist? Wie kann ich zum Wesentlichen kommen? Wie bekomme ich Fokus und Klarheit in meinem Lebensziel? Die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, eine Inkubationszeit. In dieser Zeit wird aus dem Flüchtling wieder der Prophet. Jona geht, er hört auf, wegzulaufen. Nach so viel Gleichgültigkeit gegen den Menschen in Ninive, ihm war das alles egal. Wie viel Gleichgültigkeit ist in mir gegenüber anderen Menschen? Gott hat es oft so schwer mit seinen Leuten. Wie viel Missionsrhetorik haben wir? Wie oft reden wir davon? Wie oft bleibt das ohne Folgen? Wie oft haben wir Arroganz und Überheblichkeit? Wie oft sind wir kleinmütig und fliehen? Wie oft gehen wir nicht? Wie oft hören wir nicht? Wie oft bin ich Jona? Wie oft brauche ich so eine Fischzeit, um wieder klarzukommen? So bin ich, so sind wir Menschen. Gott kann einem fast leid tun. Was kann Gott mit mir anfangen? Was kann Gott mit uns anfangen? Das ist die schöne Botschaft. Gott kümmert sich, er geht uns nach, er erträgt das alles, diesen widerspenstigen Propheten, er duldet, er vergibt, er sendet immer wieder, er bleibt dran. Jona ist ziemlich untauglich, aber für Gott brauchbar. Jona ist untauglich, aber für Gott brauchbar. Er geht nach Ninive und er hält die schlechteste Predigt seit Menschengedenken. Er liefert lustlos die Nachricht ab. Wortwörtlich, die Predigt in Ninive. Eine Riesenstadt, 120.000 Menschen, man braucht 3 Tage, um durchzulaufen. Die Predigt von Jona ist, in 40 Tagen ist alles vorbei. Amen. Was soll man damit anfangen? Und das ist Gott. Auf diese schlechteste Predigt folgt die tiefste denkbare Reaktion. Die ganze Stadt, alle Tiere, der König bekehren sich. Es liegt nicht am Menschen. Es liegt nicht an dem, was ein Mensch sagt. Es ist eine große Umkehr in Ninive. Sie gehen in Sack und Asche, selbst die Tiere. Erstaunlich diese Bußfertigkeit dieser lasterhaften Bewohner. Erstaunlich diese Reaktion der Heiden, genauso schon wie die Matrosen. Alle sind fromm, außer der fromme Prophet. Die Menschen suchen Gott, sie finden Gott, sie fangen neu mit Gott an. Es bekehren sich Menschen, das geschieht. Pro Christ gelingt. Grund zur Freude. Und Jona sucht Abstand. Er ärgert sich. Wusste ich's doch. Ich wollte nicht gehen. Jetzt haben wir den Salat. Gott, du ziehst nichts durch. Du bist so inkonsequent. Du bist so schwach und wankelmütig. Sei doch mal gerecht. Bestraf die doch mal, die haben es doch verdient. Du mit deinem Erbarmen. Und Gott bleibt ganz geduldig. Er überlegt sich ein kleines Zeichen, so einen kleinen Rizinusstrauch. Über den freut sich Jona sogar, Schatten. Aber als Gott den vernichtet, will Jona sterben, depressiv, ohne Ende. Und Gott sagt zu Jona, du hast Mitgefühl für diesen Strauch, der heute blüht und morgen kaputt geht? Ich sollte nicht Mitgefühl haben mit den ganzen Menschen und Tieren in dieser großen Stadt, denen ich das Leben geschenkt habe? Das sollte mir nicht nahe gehen? Damit endet das Buch, mit dieser Frage. Das sollte mir nicht nahe gehen? Soll mir das egal sein, was mit denen passiert? Verstehst du mein Erbarmen nicht? Willst du Erbarmen haben für dein Leben, aber es anderen verweigern? Jona nimmt für sich die Geduld Gottes in Anspruch, aber anderen gönnt er sie nicht. Engherzig bin ich oft. Engherzig. Der ältere Bruder vom verlorenen Sohn, ich gönne dem anderen nicht, der so viel Mist macht, so viel mehr Mist als ich und dem es dann irgendwie besser geht bei Gott als mir scheinbar. Ich gönne dem anderen nicht, dass er Jesus anders erlebt, obwohl er nicht so auf den Gottesdienst geht wie ich. Gott empfindet tiefe Reue. In Jesus Christus scheint Gott so schwach geworden zu sein. 3 Tage ist er im Bauch des Fisches, des Todes gefangen. 3 Tage ist Jesus unter Wasser. Danach wird er ausgespien und lebt. So hören wir im Matthäus-Evangelium. Jesus Christus ist das Symbol der Reue Gottes. Diese Mission, dieses Senden Gottes, seine Liebe in die Welt. Diese Mission, Mission ist nie die Überwindung von Feinden. Mission ist immer der Ausdruck von herzzerreißender Liebe, die nicht anders kann. Menschen sind Gott wichtig. Gott liebt dich und auch die anderen. Und irgendjemand muss es ihnen sagen. Wo bist du, Jona? Gott spricht, wo bist du, Jona? Mach dich auf den Weg. Lies die 4 Kapitel vom Jona-Buch. Vielleicht heute Nachmittag. Gott hat Erbarmen. Gott hat Erbarmen mit Ninive, mit den Bösesten und Ungläubigsten. Gott hat Erbarmen mit Jona. Gott hat Erbarmen mit mir und mit dir. Geh und überwinde und höre. Überwinde das Fliehen und überwinde die Menschenfurcht. Geh und höre, was Gott sagt. Amen.